90 Minuten FM. Herzlich willkommen beim ersten Alexcast. Mein Name ist Georg Sula und weil wir einen Rallycast haben, machen wir jetzt auch einen Alexcast. Und mein erster Gast ist, ja, hätte man sich denken können, Alex Schriebel. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, freue mich sehr.
Ja, wir haben schon zwei Spiele absolviert. Darüber werden wir sprechen und ich bin jetzt einmal ganz gemein und fange mit einer provokanten Frage an. Ja, ist der Trainer, der im Herrenbereich Anif Kuchel, Seekirchen, Horn und Saalfelden trainiert hat und dann bei einem aktuell noch Mittelständler in der Frauenbundesliga war, der Richtige für eine Top-20-Nation der Welt im Frauenfußball?
Ich denke jetzt gar nicht, dass es so eine provokante Frage ist, sondern eine Frage, die man sich auf jeden Fall stellen kann und da tut es. Das werden wir nachher wissen. Ich sage, das sind immer Sachen, die du weißt ja nie, ob Sachen funktionieren oder nicht. Und es geht immer es daran, es zu tun, einfach mal, und die Erfahrung zu machen, und dann weiß man es. Aber ich bin immer der Meinung, dass solche Fragen schwer zu beantworten sind, weil in Wahrheit, wer ist der Richtige und wer nicht, das werden wir immer erst im Nachhinein wissen, gerade im Trainerbusiness.
Vielleicht fangen wir nochmal grundsätzlich dazu an. Ich ziehe jetzt eine Parallele zur Vorgängerin, die war davor Assistentin vom vorhergegangenen Teamchef, das ist eine Möglichkeit. Bei den Herren ist es ein, glaube ich, Ralf Rangnick braucht man nicht vorstellen, da findet man eigentlich alles und noch mehr im Internet. Und jetzt habe ich schon kurz die Vita vorgestellt, aber was weiß man denn über dich nicht?
Ja, ich denke schon, Privates weiß man viel nicht. Also da bin ich jetzt nicht unbedingt jemand, der sehr aktiv ist auf den sozialen Medien. Das war dann eher, seit kurzer Zeit mache ich das auch, weil aufgrund meiner Selbstständigkeit, die ich vor dieser Tätigkeit gehabt habe, jetzt als Teamchef vom Frauennationalteam, weil ich selbstständig Trainer war. Aber was weiß man nicht, eher private Sachen, muss ich sagen. Aber das ist auch gut, wenn man das nicht weiß.
Also ich glaube, alle, die jetzt meine Podcasts hören, ich glaube, wir haben insgesamt schon 190 Minuten FM-Podcasts aufgenommen, die wissen mittlerweile, dass ich irgendwann einmal zum Skitouren gehen angefangen habe. Wo entspannst du?
Ich entspanne tatsächlich beim in die Luft schauen. Also ich bin jemand, der versucht, die Zeit, wo man mal nichts zu tun hat, nicht mit dem Handy zu nutzen. Mhm. Und das ist ja heutzutage eher bei uns ein großes Thema. Ich kann auf jeden Fall auf den Bus warten oder auf was anderes warten, ohne dass ich jetzt mir das Handy in die Hand nehme, sondern schaue wirklich und lasse meinen Gedanken einmal freien Lauf.
Ich nehme an, das braucht man auch hin und wieder, weil die ersten Monate im Amt werden wahrscheinlich nicht ganz unstressig gewesen sein. Über die sprechen wir jetzt gleich. Davor vielleicht noch, wie ist man denn auf dich gekommen? Also der ÖFB hat sich dann irgendwann von Irene Fuhrmann, oder ÖFB und Irene Fuhrmann haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Kurz darauf ist die Liese Brandsau bei St. Pölten weggegangen. Da sind wir Journalisten alle da gesessen und haben uns gedacht, passt, jetzt wissen wir es. So viele Frauen, die eine A-Lizenz haben, gibt es nicht. Dann dauert es und dauert es und dauert es. Und dann Alex Schriebel. Wie war dieser Prozess? Wann war der erste Kontakt mit Peter Schöttl bzw. dem ÖFB?
Der erste Kontakt ist gewesen, dass ich von Peter eben übers Handy kontaktiert worden bin. Das war, weiß jetzt nicht mehr genau, Ende des Jahres, Anfang Jänner, jetzt weiß ich nicht mehr den Tag genau, ob wir uns da umsetzen können. Und ich war auch überrascht persönlich. Man hat ja selber Vermutungen angestellt, wer diese Position übernehmen konnte. Und habe mich aber schon sehr gefreut und war dann auch positiv überrascht, was der Peter alles über mich schon wusste. Mhm. Schon auch Sachen, wie ich coache, wie mein Umgang mit Spieler, Spielerinnen ist. Und haben dann ein paar Gesprächsrunden gehabt. Und für mich war von Anfang an klar, wenn sich der Peter oder der ÖFB für mich entscheidet, dann ist das auf jeden Fall ganz klar, dass ich das machen möchte.
Ein bisschen von außen betrachtet ist so Red Bull-Schule, das hat sich im ÖFB ein bisschen angedeutet mit dem U21-Teamchef, dass der Ralf Rangnick einer ist, der gerne seine Meinung formuliert und auch durchgesetzt weiß. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Aber was hat er denn sonst noch so gesagt, der Peter Schöttl? Was hat er gesagt? Du kannst das, 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 deshalb wollen wir dich. Was waren das denn so die, ich glaube, KPIs nennt man es heutzutage.
es war natürlich schon einmal, glaube ich, in erster Linie meine Persönlichkeit beziehungsweise mein privater Zugang oder auch wie ich den Fußball sehe in meinen Augen. Mhm. Und dann natürlich schon auch, wie wir gespielt haben auch in der Vergangenheit bei den Teams, wo ich Trainer war oder auch jetzt speziell in Bergheim auch. eben mit dem Hochverteidigen, mit dem aggressiven Spiel, mit dem mutigen Spiel. Und da haben wir ja in kurzer Zeit auch mit großer Mithilfe natürlich der Spielerinnen, die sehr bereit waren, das auch zu tun, was diesen Weg auch zu gehen, den wir gesagt haben, den gehen wir miteinander, haben wir da ja gerade in die Richtung sehr viel bewegt und das war dann auch ja, hauptausschlaggebend, glaube ich, auch für die Entscheidung.
Wie viele Gesprächsrunden gibt es denn da so? Weil bei den Herren ist es meistens so, es ist immer ein bisschen blöd, dass man immer so darüber eine Parallele irgendwie schlagen muss. Nein, dieses Wortspiel ist jetzt komplett kaputt. Nein, es ist meistens so, der Verband wird eine Shortlist erstellt, eine Longlist, eine Shortlist und dann wahrscheinlich mehrere Gesprächsrunden gehabt haben, oder?
Ja, ich bin ja nicht der einzige Kandidat oder die Kandidatin gewesen, sondern es hat natürlich mehrere Runden gegeben und das waren einige zu führen. Und da bin ich natürlich sehr glücklich, dass die Runden so gut gelaufen sind, dass ich immer wieder eine Runde weitergekommen bin. Weil natürlich wird dann auch entschieden, nach dem Erstgespräch, Zweitgespräch, gehen wir überhaupt noch weiter, nach dem dritten sollen wir überhaupt noch mehr reden. Und das war in meiner Richtung relativ gut. Und deswegen sitze ich jetzt auch da und darf mit dir diesen Podcast machen.
Interessiert es einen dann, wenn man diese Position erreicht hat, warum man sie bekommen hat?
Naja, man merkt und weiß ja, warum man es kriegt. Also ja. Die Gespräche laufen ja in dem und da ist ja ganz klar vorgegeben, wer jetzt praktisch gesucht wird, in was für ein Aufgabengebiet. Und da ist man dann selber natürlich auch schon gebrieft worden, in was für Richtung das gehen soll. Und das hat sich in meinem Fall sehr gut gedeckt.
Bin ich sehr falsch, wenn ich sage, Trainer mit Pro-Lizenz, Trainer mit Erfahrung im Frauenfußball und einer, der diesen Fußballstil, den man beim ÖFB wahrscheinlich sehen will, trainieren kann.
Ja, ich glaube, da trifft man sehr gut.
Sehr gut. Passt, gehen wir haben. Wie waren denn dann die ersten Wochen? Ich habe zwischendurch mit der leider derzeit verletzten Barbara Dunst ein Interview gemacht. Die hat gesagt, der neue Cheftrainer hat durchgerufen. Wie ist das dann, wenn die Entscheidung da ist? Dann ist man irgendwann da gesessen. Wir haben ja auch versucht, schon etwas früher ein Interview zu führen. Haben wir gesagt, na, der Cheftrainer braucht seine Zeit. Was macht man denn da in diesen Wochen zwischen Entscheidung und ersten Spiel, ersten Kader zusammenkommen?
Ja, in erster Linie natürlich so schnell wie möglich Kontakt aufzubauen zu den Spielerinnen und sie auch ein Stück weit zu briefen, was man vorhat, in was für Richtung das gehen sollte und natürlich auch von ihnen das Commitment einzuholen, weil es geht nicht, ohne dass jemand sagt, da mache ich mit und das möchte ich unbedingt mittragen. Und deswegen war schon ganz klar zu sagen, was für eine Idee meines Fußballs ist, was für eine Idee mit derjenigen Spielerin ist zu diesem System. Und das habe ich in erster Linie gemacht. Das war überhaupt der erste Schritt, dass ich sehr viel Telefonate geführt habe mit den Spielerinnen, aber auch mit dem Betreuerteam. Und da versucht, so schnell wie möglich alles auf Schiene zu bringen, dass man, weil wir ja wenig Zeit haben, auch bei einem Lehrgang, da inhaltlich ein bisschen einen Vorsprung zu haben.
Das heißt, man teilt im Endeffekt, man ruft durch und sagt, so war's, so stelle ich es mir vor, bist du dabei?
Genau, ist eigentlich relativ einfach. Und dann kriegt man eine Rückmeldung und dann kennt man sich sofort aus. Und ich glaube aber, dass gerade so klare Geschichten ganz wichtig sind, auch im Fußball, dass man weiß, woran man ist.
Das heißt, dass man dann auch sagt, liebe Barbara Dunst und Co. und so weiter, dass man sagt, ich habe mir die letzten Monate angeschaut, ich glaube, da müssen wir besser werden, dass man das auch ganz klar sagt?
Ja, man sagt halt zum Beispiel, meine Idee ist so und so vom Fußball. Du, Barbara, bringst sehr viel mit, die in diesem Spiel, das wir so spielen möchten, eine gute Rolle spielen könnt. Und ja, kannst du dir das vorstellen, dass du diese Rolle so einnimmst? Und
so macht man das. Ja, es ist natürlich immer schwierig, im Fußball über Vorgänger und Vorgängerinnen zu reden, weil ich glaube, diese Statistik habe ich noch nie angeschaut, aber im Regelfall gehen Funktionäre ja eher selten, weil es so super läuft, sondern weil es halt irgendwann nicht mehr so gut läuft. Wie war das dann, wie man dann zum ersten Mal zusammengekommen ist? Wie war da die Atmosphäre? War das jetzt eine Mannschaft, die, oder beziehungsweise ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt bei meinen Interviews mit den Spielerinnen, da war viel Ärger auch dabei, dass man es irgendwie auch nicht ganz geschafft hat, das auf den Boden zu bringen, was dieses Team ja schon ins Viertel und davor auch ins Halbfinale in der Europameisterschaft gekriegt hat. Also wie waren es denn, würde man bei den Männern, wie sagen, bei den Burschen, wie waren die Mädels benannt?
Ja, man Ärger und Enttäuschung, ich würde eher sagen, die Enttäuschung war größer als der Ärger, weil die Qualität des Teams natürlich schon das versprochen hat, dass man diese Quali schafft. Und das war ja eine ganz enge Geschichte, das muss man ehrlich sagen. Es ist ja nicht so, dass man sie ganz klar nicht geschafft hat, sondern es waren ja enge Ergebnisse. Und deswegen war die Enttäuschung natürlich groß. Aber die waren eigentlich, ja, wir haben es natürlich angesprochen, weil es ein Thema ist. Mhm. Aber sie war eigentlich relativ schnell klar, auch vom Team her, dass man das abhakt und dass man nach vorne schaut und auch in die Richtung nach vorne gehen möchte und nicht mehr nach hinten schaut, was war da.
Vor allem, glaube ich, nachdem man, wenn man sich anschaut, wo die spielen, Bayern, Arsenal, also ich glaube, da braucht man nicht mit keine Ahnung, IT kommen, sondern da sagt man so, das war's und das müssen wir besser machen, gehen wir es an, oder?
Ja, genau, also eine Aufarbeitung ist natürlich wichtig und eben, dass man hinschaut, woran hat es gelegen und wenn man dann wirklich was verändern kann oder man merkt, ja, ich hätte selber nur einmal das und das besser machen können oder die andere Person. Und da kann man ja aus der Zukunft, ja, für die Zukunft ja auch was lernen und auch gestärkt dann in die nächste, hoffentlich besseren Spiele dann gehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess, weil es ist im Sport so, es geht immer einmal auf, einmal ab. Es ist einmal erfolgreich, einmal weniger erfolgreich. Aber Niederlagen können ja sehr lehrreich sein und die können dir ja auch sehr helfen.
Vor allem, die werden ja dann immer unangenehmer, wenn man sie weniger erwartet, weil das ist, glaube ich, etwas, was eigentlich der gesamte österreichische Fußball vielleicht da und dort mit Abstrichen hat. In den letzten 10 Jahren ist einiges weitergegangen. Also sagen wir 10, 15 Jahre ist einiges weitergegangen. Das heißt, wenn du vor 10 Jahren gegen Deutschland 4-1 verloren hast, hast du da wahrscheinlich so ein bisschen gedacht, ja, mei. Und dann wird es vielleicht irgendwann enger. Wobei es ja gar nicht so sehr um diese großen Spiele geht, sondern um eben so Spiele wie gegen die Polinnen oder jetzt auch gegen die Schottinnen. Jetzt haben wir die Polinnen zuerst einmal geschlagen, dann haben wir im entscheidenden Moment halt leider verloren und die Schottinnen. Das heißt, die anderen haben ja dummerweise auch mitgekriegt, dass sich in Österreich etwas tut. Das hat ja auch der Ralf Rangnick zu spüren bekommen, dass die anderen Mannschaften jetzt nicht mehr herkommen und sagen, ah, was sind denn die Österreicher und die Österreicherinnen, da fahren wir drüber. Oder, sondern da, aha, die spielen jetzt mit dem Ball, okay, dann spielen wir halt, stellen wir uns halt hinten rein. Jetzt komme ich endlich zu meiner Frage, ich werde schon erwartungsvoll angeschaut, was kommt denn da für eine Frage. Wo verortet man jetzt dieses Team, diese österreichische Frauennationalmannschaft? Welche Mannschaften müssen auf jeden Fall geschlagen werden? Wen kann man ärgern? Also was ist so dieser Plan, dieser große Plan? Weil man muss sich immer anschauen, wer bin ich? Ja, wenn ich jetzt bei Bergheim bin, dann werde ich nicht sagen, ich gewinne gegen St. Pölten jedes Mal.
Ja, ich denke schon im Frauenfußball, es gibt natürlich ein Spitzenfeld, wo die Nationen eben untereinander ringen, da vorne zu bleiben. Allerdings hat man bei den letzten Weltmeisterschaften gemerkt, so wie Amerika oder die USA selber, dass einfach auch die anderen Länder alle aufholen, dass dieser Gap generell enger wird und sich schließt, aber auch das Verfolgerfeld eben aufholt, aber auch dieses Verfolgerfeld in sich wieder dichter wird und auch die Qualität steigt. Also es ist ja schon so, dass auch die Polinnen oder wer auch immer jetzt in diesem Verfolgerfeld ist, auch sehr viel gemacht hat schon in der Vergangenheit, dass das jetzt ja kein Zufall ist, dass der polnische Fußball bei den Frauen auch erfolgreich ist. Und für uns ist einfach wichtig, dass wir eben diesen Gap schließen zu den Top-Teams. Obwohl es immer noch ganz klar ist, dass eine Nation wie Deutschland immer schwierig werden wird für uns, sie zu schlagen oder Frankreich. Aber es ist natürlich auch wichtig, in diesem Verfolgerfeld auch eine Position einzunehmen, wo du sagst, da möchte ich schon zu den Besseren gehören. Und das wird aber in Zukunft nicht leicht werden, weil eben das Verfolgerfeld eben an Qualität gewinnt. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, wir müssen jetzt sagen, den musst du unbedingt schlagen und gegen den musst du gewinnen. Weil auch die Schottinnen, wir wissen, jetzt haben wir gewonnen, was total klasse ist, aber davor haben wir jedes Duell gegen die Schottinnen nicht gewonnen, was ja wieder für deren Qualität spricht. Und da sieht man schon, was für ein hohes Niveau ist überhaupt in diesem Frauenfußball.
Ja, ich bin jetzt mal gemein, weil ich denke, gemein, ich bin ja Journalist, ich kann Fragen stellen, aber zum Beispiel im Frankophone haben wir jetzt im Herrenfußball, sagen wir, ist natürlich was anderes, immer gesagt, ja, okay, gegen die Top-Nationen, gegen Nationen, die vor Österreich liegen, tut er sich schwer, jetzt ist Österreich Elfter. Da sind einmal alle 5 großen Nationen, wobei man sagen muss, ich habe es jetzt gerade von mir, Spanien, Deutschland, England, dann Schweden, Niederlande, Frankreich, Dänemark, Island, Italien, Norwegen. Das heißt, alle anderen könnte man eigentlich schlagen. Also danach kommen so Belgien, Portugal, Schweiz, Schottland. Also insofern hat man eigentlich eh schon alles gemacht. Man hat Schottland geschlagen und dann ging die Nummer 2 in Europa nicht gewonnen.
Naja, so einfach ist es ja leider nicht. Oder zum Glück, weil es ist ja jedes Spiel anders. Das ist ja das Gute und es verändert sich ja relativ viel. Also ich bin mir sicher, wenn wir heute gegen die Schottinnen spielen, wird das ein anderes Spiel wie das erste, das wir haben. Das wird aber übermorgen genauso wieder anders sein. Weil ja, ich sage, jede Nation hat ja das Ziel, voranzukommen. Und wenn du jetzt anschaust, bei der EM, da sind, glaube ich, alle Skandis sind dort. Und das spricht ja wieder, wie die dort arbeiten. Also ich sage einmal, wenn wir da in die Richtung kommen, dass wir da immer wieder so wettbewerbsfähig sind, dass wir es eng gestalten können oder uns vielleicht einmal qualifizieren oder vielleicht auch diese Spiele gewinnen können, dann, glaube ich, haben wir schon einen guten Schritt gemacht. Oder auch Spiele wie gegen Deutschland so lang wie möglich offen zu gestalten. Mhm. Ich glaube, das sind unsere jetzt einmal Ziele, die jetzt, wenn man in kurzer Zeit denkt, einmal das verwirklichen wollen in die Richtung. Und dann darüber hinaus, wenn man sie gefestigt hat, dann kann man vielleicht über mehr nachdenken. Aber ich denke, wir sollten schon immer von Spiel zu Spiel, das hört sich jetzt, gell, das ist Phrasengespräch, aber ich denke wirklich, das hilft uns, vor allem auch, weil man auch sagen muss, wir sind jetzt nicht unbedingt die größte Nation, sondern, aber wir haben tolle Spielerinnen und bei uns tut sich auch extrem viel in Österreich im Frauenfußball, da ist jetzt sehr viel bewegt worden in letzter Zeit und das wird ja immer größer und besser. Und ich denke mir schon, dass wir in Zukunft vielleicht den Pool an guten Spielern vielleicht vergrößern können.
Ja, das ist ja eher so eine generelle Frage, die man sich da immer stellen muss. Vorhin die Scandics angesprochen, also in den Top 10 sind alle skandinavischen Länder, inklusive Island plus noch die Niederlande. Ob jetzt Dänemark, Skandinavier sind, ich glaube, das ist ein bisschen umstritten. Aber Schweden ist jetzt nicht unbedingt viel größer als Österreich. Schweden hat einen ähnlichen Wohlfahrtsstaat, aber das ist jetzt vielleicht eine Sache, dafür kann der ÖFB nichts. Wenn ich mir das so anschaue, die skandinavischen Länder, die sind schon egalitärer, anders im Umgang mit den Unterschieden zwischen Männern und Frauen. Was weiß ich, ist das etwas, was man aufholen kann? Weil die Anzahl an Kickerinnen stagniert ja eher in den letzten 10, 15 Jahren.
Ja, ich denke schon, dass man generell im Mindset aufholen kann, weil die, wie du sagst, die in den skandinavischen Ländern, die generell sehr offen sind, generell auch sehr viel Entwicklung haben, schon vorantreiben können in allen Richtungen, nicht nur im Fußball oder im Sport, gesellschaftlich, die sehr offen sind für vieles. Ich denke, da kann man sich sehr viel abschauen und auch das aber auch aufholen, weil im Endeffekt, wie du sagst, wir sind jetzt nicht kleiner, aber ich glaube, es geht darum, die haben halt einen Vorsprung von einigen Jahren in dem, was sie gesagt haben, wie wollen wir was haben im Frauenfußball, wie wollen wir was bewegen, in was für Richtung soll das gehen, wie fördern wir das? Und da haben sie einfach nur einen Vorsprung. Und nur ein Vorsprung ist ein Vorsprung und kein Vorteil unbedingt dann auf lange Zeit, sondern das ist schon etwas, wo wir sagen können, wenn wir da nachziehen können, denke ich schon, dass wir in die Richtung uns bewegen können. Auf jeden Fall.
Wir kommen wirklich auch gleich zum Sportlichen, aber ich bleibe jetzt da nochmal ganz kurz drauf. Die Vorgängerin, die Irene Fuhrmann, hat dann doch auch ein bisschen so in den Raum gestellt, dass auch der Staff rund um das A-Nationalteam, wie formuliert man das, dass es da Professionalisierungsbedarf gibt, sagen wir mal so. Ist das auch angesprochen worden? Weil ich meine, die Irene Fuhrmann wird sicher nicht gedacht haben, jetzt habe ich verloren, jetzt hauen sie mich morgen raus, jetzt tue ich einmal noch einmal auf den Tisch schauen, sondern da ist ja wahrscheinlich auch was Wahres dran gewesen. Wie zufrieden bist du jetzt mit dem Staff? Mit diesem, um nämlich diesen Gap ein bisschen zu schließen, braucht man natürlich auch Personal. Ne?
Ja, ich bin sehr zufrieden, weil ich habe ja jetzt mit der Sarah Scheible auch eine Co-Trainerin dabei und mit dem Prilasnik Schilly. Herausragenden Menschen vor allem und aber auch Trainer dabei und ansonsten medizinisch sind wir gut versorgt. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt im Moment gut versorgt sind, aber natürlich jede Entwicklung hat ja immer wieder Optimierungsmöglichkeiten, sage ich einmal. Und das wird auch mitwachsen mit der sportlichen Entwicklung. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
Jetzt sind wir mal beim Sportlichen angekommen und zwar erstes Spiel, ja, Reden wir mal drüber. Traumeinstand, glaube ich.
Ja, es hat sehr viel funktioniert. Es war richtig, aber auch schon toll, wie die Tage davor die Spielerinnen auch das umgesetzt haben, was wir gesagt haben, das trainieren wir, das wollen wir sehen und das ist uns wichtig. War sehr begeistert von dem, wie schnell das gegangen ist, auch von den Spielerinnen und gegen die Schottinnen. Ja, haben wir von der ersten bis zur letzten Minute wirklich eine tolle Leistung gezeigt und sehr viele Elemente schon erkennen lassen, was uns wichtig ist. Und haben auch nach dem Spiel dann auch 60% Ballbesitz gehabt, was, glaube ich, wirklich ein cooler Wert ist, was echt gut ist, weil es gerade die Schottinnen ja auch wirklich nicht schlecht sind. Und wir haben es aber wirklich geschafft, das herunterzubrechen auf 3-4 Möglichkeiten, die die Schottinnen gehabt haben, auch ein Tor zu erzielen. Und selber haben wir, glaube ich, echt dann auch es geschafft, die letzte halbe Stunde es zu kontrollieren, das Spiel. Und ja, also wirklich, wie du sagst, Traum entstand in Wahrheit. Also wenn ich es mal vorher aussuchen hätte können, hätte ich das sofort so genommen.
Ich glaube, man wird nicht von heute auf morgen anfangen, solche Spiele dann noch 2-3-0 zu gewinnen. Weil wir hatten ja im Herbst dann schon noch die Thematik, dass im letzten Drittel die Entscheidungsfindung nicht so zielführend war. Weil Chancen jetzt hat dann gegeben, aber dann geht halt der Pass mal dorthin und nicht dorthin, wo es dann halt wirklich knackig wird. Aber das nehme ich an, ja, wie wird man das herstellen? Dass man so ein Spiel mal, weil kann man immer in der 94. Minute noch einen Eckball draufkriegen, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ich bin schon sehr zufrieden, wenn wir zu Null spielen, weil dann brauchen wir nur ein Tor. Also, ja, und die Qualität haben wir schon, dass wir in jedem Spiel ein Tor schießen können. Wir werden auch wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten auch einmal kriegen. Einmal vielleicht weniger, vielleicht machst du wirklich aus nichts einmal. Aber ich denke, primär um das, was es primär geht, also dass du Spiele erfolgreich gestaltest, ist in erster Linie, dass du so gut wie möglich gegen den Ball arbeitest. Und da ist schon das ein großes Ziel, dass wir es länger schaffen, eben kein Tor zu bekommen. Ja.
Gegen Deutschland hat es 45 Minuten lang super ausgeschaut. Ich meine, so schlecht sind unsere Kickerinnen auch nicht, aber ist das dann einfach diese, ich sage jetzt mal, zehnfache Breite, die zu einem gewissen Maß auch zu einer höheren Qualität führt? Jetzt haben wir letztes Jahr einmal 3-2 verloren, dann nochmal deutlich jetzt einmal 4-1. Was braucht es, um die zu schlagen?
Ja, man muss schon sagen, es ist ein Weltklasse-Team und wenn man die Spielerinnen alle sieht von Deutschland, muss man sagen, sie sind athletisch auf einem Top-Niveau alle. Und wir haben sie wirklich lang geschafft, eben sogar bessere Momente zu haben im Spiel. Und der Knackpunkt ist dann eben schon gewesen, wo die Claudia Wenger eben verletzt draußen behandelt werden hat müssen, wo sie uns das 2-1 gemacht haben und dann gleich drauf das 3-1. Und das war schon für die Deutschen ein unglaublicher Befreiungsschlag. Und die sind dann mit einer mega Wucht gekommen. Bei uns sind dann die Beine schwer geworden und auch natürlich der Glaube nicht mehr, dass da irgendwas geht, was auch ganz normal ist. Und die Deutschen sind dann, wenn sie einmal entfesselt sind, auch schwer zu halten. Aber ich denke, man hat schon gesehen, wenn wir körperlich und athletisch auf der Höhe sind, dass wir gegen so einen Gegner bestehen können. Das ist vielleicht das nächste Mal, sind es vielleicht 60 Minuten, vielleicht einmal 70. Ich weiß, wenn wir hart daran arbeiten und wirklich auch schauen, dass wir das körperlich aufholen, was eben die Deutschen uns vielleicht dann nur voraus gehabt haben, dann kannst du es auch über 120 Minuten spielen. Und ja.
Aber warum sind die dann körperlich so überlegen? Trainieren die anders? Haben die einen besseren Himbeersaft? Oder
was nicht? Naja, sie haben schon natürlich Mega-Qualität in der Liga. Ja. Also sie sind natürlich schon auch immer auf einem Top-Level jedes Wochenende. Du musst anders performen, wenn du immer gefordert wirst. Da sind wir in Österreich jetzt auf einem guten Weg. Man sieht es heuer bei uns in der Liga, dass es nicht so ist, dass St. Pölten jedes Spiel 5-0 gewinnt, sondern es sind enge Spiele. Es ist für keinen mehr so leicht, jedes Spiel zu gewinnen, ohne viel Aufwand. Und das ist schon ganz was Wichtiges, dass du jede Woche auch gefordert wirst, körperlich vielleicht dann auch ans Limit gehen musst. Und das ist schon ein großer Pluspunkt. Zudem, dass die natürlich mega talentiert und herausragende Spielerinnen haben.
Und haben die Nationalteamspielerinnen jetzt schon die Medizinbälle nach Hause bekommen, damit sie ein bisschen mehr Ausdauer und Kraft bekommen?
Nein, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem wir schon in Zukunft arbeiten möchten. Und wir denken auch, dass gerade das ein großer Hebel ist, der uns helfen kann, eben diese Spiele so, also länger so eng zu gestalten.
Wobei man ja ein paar Sachen jetzt auch nicht vergessen darf. Also es ist ja in Österreich ist ja so gut wie keine Spielerin wirklich super Vollprofi. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die Aline Kempel hat ja noch 42 Stunden in Liechtenstein in einer Anwaltskanzlei. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, bitte mich korrigieren, wenn es falsch ist, gearbeitet, bevor sie nach Deutschland gewechselt ist. Und da kannst du ja nicht dasselbe körperliche Niveau haben wie jemand, der mit 15 in eine Akademie geht und ab 18 deutsche Bundesliga spielt?
Nein, das nicht, aber du kannst dich herantasten, das schon. Und wir haben ja schon viele Spielerinnen auch, die in Deutschland mittlerweile auch echt bei Bundesliga-Clubs eine sehr gute Rolle spielen, eine tolle Entwicklung genommen haben. Und ich denke, ja, das wird auch das Ziel sein, dass viele Spielerinnen von uns auch wenn sie zusätzlich noch was leisten müssen, aber es ist immer noch was möglich, ja. Dass man zusätzlich noch was macht.
Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Einer unserer besten Marathonläufer, der Bauernfeind, der hat bis vor kurzem, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auch noch ganz normal gearbeitet. Wo habe ich vergessen? Aber und der läuft Marathon. Also es geht auch beides, aber natürlich darf man es nicht vergessen, dass Regenerationszeiten im Rahmen eines Profitums anders sind. Jetzt schauen wir aber nach vorne, weil dann ist die Regenerationszeit, wenn dieser Podcast hier erscheint, auch schon wieder vorbei. Wir nehmen das nämlich ein paar Tage vor den nächsten Spielen auf. Das ist Niederlande-Österreich und Österreich gegen Niederlande. Danach gibt es noch Schottland-Österreich und Österreich gegen Deutschland. Was kann man sich denn von diesen Spielen gegen die Niederlande erwarten? Auch eine Top-Mannschaft mit Top-Qualität, einmal auswärts, einmal daheim. Wie geht man in sowas rein und wäre es nicht angenehmer, jetzt gegen Malta zu spielen?
Angenehmer wahrscheinlich schon. Die Frage ist, was wäre lehrreicher für uns? Weil ich denke mir schon, umso stärker der Gegner oft ist, umso mehr wird da aufgezeigt, was du besser machen sollst. Und das ist ja eine tolle Möglichkeit, jetzt gerade gegen die Holländerinnen, eben wie du schon gesagt hast, in Holland zuerst und dann in Altach am 8.4., wo wir hoffentlich sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben, die uns auch unterstützen können, so wie in Ried. Erwarten kann man sich einen Gegner, der ein richtig gutes Niveau hat, der sehr, sehr im Flow ist, finde ich. Immer schon richtig gute Spielerinnen hat.
Auch ein sehr egalitäres Land, möchte ich an dieser Stelle sagen. Sehr progressiv.
Ja, und ja, ich denke, dass wir mutig sein müssen in dem Spiel und auch unsere Chancen sehen. Also jedes Spiel hat ja auch Chancen und Risiken. Ich konzentriere mich generell immer lieber auf die Chancen und werden versuchen, ja, vielleicht die eine oder andere zu nutzen, Lösungen zu haben für das, was die Holländerinnen machen werden. Und ja, und dann schauen wir, was passiert. Also ich bin selber sehr gespannt, sagen wir mal
so. Wenn man sich es aber anschaut, hier jetzt in der Nations League, das Ziel wird wahrscheinlich sein, das Playoff als Dritter, um den Verbleib in der Liga A zu erreichen. Sprich, das Spiel gegen die Schottinnen ist interessant.
Ja, es ist jetzt da zunächst einmal das Schottis gegen die Holländerinnen interessant, weil es sind trotzdem Punkte zu vergeben. Es ist immer nur ein Spiel, auch wenn man, so wie gegen die Deutschen, jetzt die Chancen, dass wir da jetzt was holen, geringer sind als wie die gegen jemand anderen. Aber ich würde gar nicht so weit denken, sondern ich würde immer das annehmen, was gerade ist und wer weiß, was der ist. Ist ja, jede Statistik hat auch ihre Ausreißer. Ja. Und vielleicht ist der Ausreißer jetzt im nächsten Spiel.
Ja, vor allem ist es wahrscheinlich auch angenehmer, in ein Spiel reinzugehen, wo jetzt niemand was von mir erwartet. Weil ich glaube, das schon mit ein Grund war, warum er 2017 diesen Riesenerfolg hatte und warum er auch ihn fast wiederholt hat bei der nächsten Euro, ist auch, es hat ja niemand damit gerechnet. Und das habe ich vorhin auch gemeint, wenn du dann halt schon auf dem Niveau bist, dann stellen sich halt die Schottinnen oder wer auch immer, wer halt dahinter ist, die Belgierinnen rein und sagen, ja, mei, da habt ihr den Ball und tut's mal, jetzt kommt dann mal wir und nicht ihr kontert's. Aber in der Situation wahrscheinlich gar nicht so unangenehm, da jetzt einmal gegen einen Gegner, in dem er wahrscheinlich von 10 Spielen nicht 9 gewinnen wird.
Ja, was halt die Vergangenheit ja gezeigt hat, dass das ja schwierig ist. Aber ja, ich darf jetzt nicht sagen, dass nicht erwartet wird, dass wir da vielleicht was holen oder beziehungsweise, dass wir ein gutes Spiel machen, weil ich denke, die Erwartungen haben wir schon an uns auch, dass wir auf jeden Fall ein gutes Spiel machen. Ob es dann für Punkte reicht, ist wieder was anderes, aber Erwartungen musst du ja erarbeiten. Mhm. Und das ist jetzt schon auch eben auch mit dieser Erwartungshaltung gewesen, dass du die EM-Quali auf jeden Fall schaffst. Mhm. Das haben sich die Spielerinnen vorher schon erarbeitet, dass man überhaupt sagt, hey, das muss so sein. Und ist ja eigentlich ein positives Zeichen.
Vor allem oszilliert Österreich ja grundsätzlich immer zwischen Welt-Europameister, Champions-League-Sieger und wir sollten den Schlüssel zusperren und wegwerfen. Also das hat die Barbara Dunst, ich glaube, das hatte ich sogar in der Headline, so wir sind immer nur zu Himmel hoch jauchzend oder zu Tode betrübt, es gibt nichts dazwischen.
Ja, kommt man schon so sagen, dass, ja. Dass das vielleicht auch ein Teil unserer Kultur ist, das auch so zu sehen. Auf der anderen Seite ist es dann ja vielleicht auch ein Zeichen, dass man schnell begeistert werden können als Österreicher und Österreicherinnen.
Genau und dorthin wollte ich jetzt gerade abbiegen. Das ist nicht abgesprochen, aber ja, Stichwort Begeisterung. Also wir hatten ja jetzt mittlerweile zwei Spiele mit über 10.000 Menschen im Stadion. Ich war bei beiden, wobei ich jetzt mal den Fans bei Barcelona gegen St. Pölten unterstellt. Also so viele junge Burschen, ich glaube, die wollten Barcelona sehen. Aber es ist eh geil, dass sie dort sind. Jetzt in Ried waren, glaube ich, 1700, 1800 Leute. Was wäre denn so eine Benchmark für Alltag und wie kann man das eigentlich unterstützen? Wie kriegen wir die Leute dorthin?
Ja, ich finde, in erster Linie kannst du nur begeistern, wenn du selber begeistert bist. Und das müsste man ja von unserer Spielweise so werden. Also das ist auch die Art und Weise, warum ich so gern Fußball spiele, mit dieser Art und Weise, weil ich mich halt ja selber, wenn ich ins Stadion gehe, möchte Torchancen sehen, möchte Action sehen, ich möchte Zweikämpfe sehen, ich möchte Spielerinnen sehen, die wirklich Zweikämpfe annehmen, die arbeiten. Und das ist einmal unser Job, das so hinzubekommen. Und ich denke, man, das war schon in Ried, auch wenn es jetzt 1600, 1700 waren, richtig tolle Stimmung, eine tolle Energie auch in dem Stadion und das ist ja etwas, das wir unbedingt in Alltag ja gern haben möchten. Und in der Vergangenheit, glaube ich, waren sogar ein Sieg gegen Portugal und ein Sieg gegen
da die Polen. Waren viele Leute.
Ja. Waren viele Leute und die taten uns auf jeden Fall auch helfen, wenn sie wieder kommen. Und ja, ich kann nur sagen, dass wir alles daran setzen werden, eben schon Action am Platz zu bringen und hoffen natürlich, dass die Leute mitgehen und mitfiebern.
Im Juni ist dann noch ein Heimspiel gegen Deutschland. Ich habe, glaube ich, überlesen oder übersehen, wo es gespielt wird, oder ist das noch nicht heraus? Die ÖFB-Pressestelle schüttelt den Kopf das letzte Mal. Dann vor einem Jahr waren es, glaube ich, 7.500 Leute. Steht zumindest auf der ÖFB-Homepage in Linz. Ist es oder was würde man sich wünschen? Was verdienen sich die Mädels gegen Deutschland?
Das ist eine schwierige Außer Frage immer wieder, was verdient man sich, dass jemand kommt. Gell? Also das ist schwierig, auf jeden Fall generell jeder, der kommen möchte, dass er einfach mit hundertprozentiger Unterstützung und Freude herkommt. Und ich glaube auch, das wird wichtig sein für uns und dann ist für mich nicht so wichtig, ob es 2.000 sind oder 5.000. Wenn die da sind, wirklich das sehen wollen, was da passiert, was da für Action kommt und was da gemacht wird. Natürlich, umso mehr Trubel, umso aufregender, umso toller ist, umso ansteckender ist das ja. Also wenn man wieder, was hast du gesagt, 10.000, glaube ich, war die Benchmark?
Um die 10.000 waren es gegen Frankreich. Und
ja, ich sage, wenn wir gerade gegen Deutschland, die ja gegen uns immer ein besonderer Gegner sind, das hinbekommen, dass da in diese Richtung so viele Leute kommen, dann haben wir, glaube ich, echt einen tollen Abend und können hoffentlich auch wieder, so wie in der ersten Halbzeit in Deutschland jetzt, in Nürnberg, vielleicht länger ein bisschen was versprühen, wo alle sagen, hey, das war echt cool.
Ja, ich erlaube mir jetzt auch noch so einen Nachsatz. Also wer sich so nach dieser Herrenfußballsaison überlegt, ins Stadion zu gehen, macht das beim Fahren.
Also, ja, sehr gern. Sehr gern. Und ja, also es ist ja schon viel, was geleistet wird auch von den Mädels, von den Spielerinnen. Und deswegen, das wäre schon klasse, wenn wir da eine tolle Kulisse hätten.
Ja, dann denke ich, dass wir mal am Ende unserer ersten Ausgabe sind. Wir haben sehr viel gelernt, leider nichts persönlich Privates rausgefunden, das wäre mein Punkt gewesen. Ja, dann wünsche ich viel Glück gegen die Niederlande, liebe Grüße an das Nationalteam und ja, wenn es eine erste Episode gegeben hat, wird es auch eine zweite Episode geben. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut und ja, wenn es nur was Privates jetzt noch schnell hören willst, ich mache gerne mit meinen Kindern ein Dance-Battle und mit meiner Frau und da vielleicht, ja, das ist ein bisschen was sonst keiner weiß.
Ha, perfekt. Dankeschön. 90 Minuten FM.